Der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
Hallihallo, liebe Tea-Time-Hörer. Willkommen zu einer weiteren Summer-Special-Folge. Wo ich gerade bin, ganz einfach, ich bin gerade auf dem Wittelsbacher Golfclub auf der Range. Wir haben im Moment, an dem Tag, an dem ich aufnehme, Juli bei der German Challenge. Das ist aber für unsere heutige Folge völlig irrelevant. Wir haben eine Summer-Special-Folge und da haben wir uns ja auf ein Interviewformat verständigt intern. Und ich habe heute einen ziemlich spannenden Gast. Die aufmerksamen Tea-Time-Hörer werden ihn schon kennen. Das ist der René Smörnberg. Der war bei mir schon mal Caddy und ist seit vielen, vielen Jahren Caddy aus Holland. Und heute soll es einfach mal ein bisschen einen kleinen Deep Dive geben in das Thema Caddy sein auf der ganzen Welt, in Europa. Wie empfindet er es? Wie macht er es finanziell? Und deswegen muss ich jetzt leider auf Englisch switchen, auch wenn sein Deutsch gar nicht so schlecht ist. Aber wir switchen auf Englisch, das macht es für uns beide leichter. Welcome, René. Thanks for.
Hi, René. Danke, dass du dir die Zeit für unser kleines Gespräch nimmst.
Hello, Bernd. Hi, Bernd. Kein Problem.
So, René, a couple of.
Also, René, zuerst mal ein paar Fakten. Wie lange bist du schon Caddy?
Das ist meine 15. Saison.
15. Saison. Weißt du noch, für wie viele Spieler du gearbeitet hast?
Also, dich hatte ich schon 12-mal, aber du zählst nur als einer.
Ja, stimmt.
Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, es sind so viele, dass ich sie im Moment gar nicht zählen könnte. Also würde ich sagen, es sind irgendwo zwischen 50 bis 100.
Zwischen 50 und 100 Spielern, wahrscheinlich eher 100.
Manchmal sogar zwei an einem Tag. Ich habe mit beiden den Cut verpasst.
Also eine Runde morgens und eine Runde nachmittags?
Ja, beide haben den Cut verpasst. Mit Max Kramer, der in La Comera war. Also habe ich für Damien Uri gearbeitet, den Cut verpasst und dann habe ich am Nachmittag Max Kramer gemacht.
Wahrscheinlich wissen viele Leute gar nicht, dass das möglich ist. Ich meine, das geht wahrscheinlich auch nur auf diesem Niveau, wahrscheinlich hier bei der Hotel Planner Tour, bei der Challenge Tour, bei der DP World Tour, da würden die Spieler das wahrscheinlich auch nicht wollen.
Nein, bei der DP World Tour kommt das manchmal vor, aber eher, wenn ein Caddy krank wird und jemand einspringen muss.
Also springst du ein. Zum Beispiel spielt dein Spieler am Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen und er spielt einfach nicht gut und verpasst den Cut. Und dann ist da jemand am Nachmittag und bei der Challenge Tour gibt es keine Caddy-Pflicht. Das bedeutet, dass du vielleicht für ihn einspringen kannst, wenn er keinen Caddy mitbringt und sagt, hör mal, ich spiele gut. Ich glaube, ich schaffe es ins Wochenende. Du brauchst einen Job am Wochenende. Und dann sagst du natürlich, ja.
Ja, genau. Ich glaube, ich habe das auch mal für dich gemacht. Das war entweder am Freitag oder Samstag, weil du ein bisschen krank warst. Und dann hast du mich gefragt. Ich weiß aber nicht mehr, wo das war.
Und ja, ein Freund von dir, Barry. Barry ist auch mal am Wochenende für mich eingesprungen. Das kommt schon vor. Ich meine, darüber werden wir auch gleich noch sprechen. Der finanzielle Teil von allem. Ich meine, für die Spieler ist es schon schwierig. Wir haben in unserem Podcast schon viel darüber gesprochen. Dieser Job, der ist ein bisschen riesig. Risiko- und Belohnungsgeschäft, so ein bisschen Lotterie. Manchmal hat man Glück und die Spieler, die wir im Fernsehen sehen, die haben Glück und sind einfach wirklich, wirklich gut und verdienen viel Geld. Aber die Realität, auch wenn wir uns diese Woche hier in Wittelsbach umschauen, die sieht ganz anders aus. Auf der Caddy-Seite sogar noch mehr. Also 15 Jahre als Caddy, wie bist du überhaupt dazu gekommen?
How did you get into it in the first place?
Angefangen habe ich mit dem Spieler, für den ich jetzt wieder arbeite, Wouter de Vries. Ich habe mit ihm angefangen, als er noch Amateur war und ich auch noch meinen alten Job hatte. Ich wollte was anderes machen. Spitzensport mochte ich schon immer. Amateursport ist nicht so meins. Ich arbeite gerne mit den Besten im Sport zusammen. Fußballtrainer kann man nicht so einfach werden, aber ganz ehrlich, Caddy schon. Das kann jeder. Wenn man ein bisschen Ahnung von Golf hat und vielleicht schon mal als Club-Caddy gearbeitet hat oder selbst auf einem guten Niveau spielt, das ist bei mir allerdings nicht der Fall.
Das ist nett von dir, das zu sagen. Ich habe dich beim Golfspielen gesehen und es stimmt tatsächlich, du spielst nicht auf höchstem Niveau.
Aber jetzt ist es etwas besser, weil ich etwas in meinem Schwung gefunden habe.
Du hast es gefunden. Der Klassiker.
Aber ja, eigentlich sollte jeder, der Caddy werden will, etwas über Golf wissen, ein Gefühl für den Sport haben. Ich denke, man sollte im Grunde genommen als Caddy erstmal für die besten Amateure des Landes arbeiten, weil die auch gern jemanden dabei haben möchten. Das finden die cool. Und dann kann man einfach zu Players Lounge gehen und sich jemanden suchen. Man findet immer ein Opfer.
There's always a victim waiting for you.
Yeah, absolutely.
So if you look, wenn du dich umschaust, also unter den Leuten, die du kennst, also viele andere Kollegen, viele Caddies, mit denen du gesprochen hast und die du über die Jahre kennengelernt hast, wie würdest du sagen, wie bist du zum Golf gekommen? Erinnerst du dich, bevor du gearbeitet hast, hast du im Fußballkosmos gearbeitet, du hast in Arenen in Holland gearbeitet und du hattest ein paar Imbissstände, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, im Johann Cruyff Stadion in Amsterdam.
Also offensichtlich warst du jemand, der einfach zufällig darauf gestoßen ist. Was würdest du sagen, wie sind die meisten Caddies, die du kennst, zum Caddying gekommen? Waren sie selbst gute Golfer oder war es eher so, dass sie dachten, sie sollten es tun? Oder waren sie Club-Caddies? Ich meine, wie siehst du das?
Eigentlich waren die ältere Generation im Allgemeinen alle Club-Caddies und selbst keine besonders guten Golfer. Einige von ihnen spielen überhaupt kein Golf und haben es auch nie getan. Aber die neue Generation besteht im Allgemeinen entweder aus guten Amateuren oder ehemaligen Profigolfern, die mit dem Golfspielen aufgehört haben und Freunde haben, die auf professionellem Niveau spielen. Und so haben sie angefangen, als Caddies zu arbeiten.
Du bist ziemlich berühmt geworden, weil du einer der wenigen Caddies bist, die jemals bei LIV gearbeitet haben. Denn bisher haben nicht so viele Caddies bei LIV gearbeitet, seien wir ehrlich, weil es nicht so viele Spieler gibt.
Man hat nur 54 pro Woche. Früher waren es 48.
Du bist da also rein. Wann war das? War das 2020?
2022. Auch die erste Saison bei LIV. Also habe ich angefangen, für Siwan Kim zu arbeiten. Er kam also im Grunde genommen zu LIV, weil er ein Event der Asian Tour namens International Series gewonnen hatte. Das wird von der PIF finanziert. Die finanziert auch die LIV-Tour und so ist er zu LIV gekommen. Und dann brauchte er einen Caddy und sonst konnte wahrscheinlich keiner, also hat er mich angerufen.
Hast du zwei Saisons dort gearbeitet oder nur eine?
Ja, aber in der ersten Saison gab es 8 Turniere. Also habe ich in der ersten Saison nur an 5 Turnieren teilgenommen. In der ersten Saison hat mein Spieler seine Karte behalten. Er musste unter die ersten 24 kommen. Also hat er seine Karte behalten. Und dann in der zweiten Saison, in der es nur 14 Turniere gab, haben wir 14 Turniere gespielt. Aber mein Spieler hatte große Schwierigkeiten.
Wie hast du die ganze Tour erlebt? Ich meine, wir wissen natürlich, wie es finanziell aussieht und wie viel Geld im Spiel ist, aber wie hast du das aus der Perspektive eines Caddies gesehen? Wir haben schon mal drüber gesprochen, aber erzähl uns nochmal, wie es im Vergleich zu deiner Arbeit bei der DP World Tour, also der European Tour Group, der Challenge Tour und der DP World Tour ist. Was ist der Unterschied in der Art, wie die Events ablaufen und wie ihr behandelt werdet?
Es ist schon ein ziemlicher Unterschied, denn natürlich bezahlen sie deine Flüge, dein Hotelzimmer, sogar dein Essen und dein Bier am Abend. Du kannst also deine Brieftasche zu Hause lassen. Sie bezahlen alles. Sie kommen am Flughafen an und dort wartet ein Auto auf sie, das sie zum Golfplatz oder zum Hotel bringt. Das ist großartig. Aber abgesehen davon mögen die Leute, die LIV-Tour leiten, es auch. Es war ein bisschen wie eine Familie, weil alle gegen LIV waren. Da schweißt man natürlich zusammen. Aber die Leute sind wirklich nett, auch zu den Caddies. Die Caddies werden genauso behandelt wie die Spieler. Sie essen dasselbe Essen und sind im Grunde immer zusammen. Wir haben unsere eigenen Physiotherapeuten und so weiter. Das ist auch ziemlich schön. Man wird also tatsächlich wie ein Mensch behandelt, manchmal auch bei der European Tour. Es wird immer besser. Es ist ein bisschen anders.
Ja, wie du sagst, es gibt wahrscheinlich gute und weniger gute Events auf den europäischen Touren. Es wird besser, das habe ich auch gesehen. Du sagst, es gibt Physiotherapeuten für Caddies. Davon ist die European Tour finanziell wohl noch ziemlich weit entfernt, so einen Service anzubieten. Aber ja, es gibt einen großen Unterschied und manchmal hat man das Gefühl, dass es nicht immer so ist, wie es sein sollte, gerade wenn man sich anschaut, wo man ist und was man zu essen bekommt.
Not always as it should be.
No, but European Tour, I have to say, at the moment is good. We get treated.
Nein, aber ich muss sagen, dass die European Tour im Moment gut ist. Wir werden gut behandelt. Das ist also viel besser. Aber die PGA Tour, die war nie besonders gut. Bei der PGA Tour durften die Caddies bis vor ein paar Jahren nicht mal in die Umkleideräume und nicht ins Clubhaus. Ich weiß nicht, was sie sonntags nach der Runde gemacht haben. Ob sie ins Wasser gesprungen sind, um sich zu duschen. Und ich war zweimal beim Memorial dabei, das ist das Jack Nicklaus Tournament, und dort wurden die Caddies gar nicht gut behandelt. Boah, sie stecken dich einfach in eine Art kleinen Schuppen, werfen dir was zu essen hin und das war's.
Wow.
Let's talk about.
Lass uns über ein paar Zahlen sprechen. Bei den anderen Touren ist die normale Aufteilung oder der normale Anteil, den du bekommst, so, dass du normalerweise 7% des Preisgeldes bekommst, wenn der Spieler den Cut schafft, und 10%, wenn er gewinnt. Machen das die Lift-Jungs mit ihren Caddies auch so?
Bei der Lift-Tour ist es genauso, und dann bekommt man seinen Wochenlohn, der natürlich davon abhängt, für welchen Spieler man arbeitet. Ich meine, die Leute, die für Top-Spieler arbeiten, bekommen so etwas wie ein Jahresgehalt, also einen festen Vertrag.
So wie ein festes Gehalt.
Gehalt, aber einige von ihnen bekommen ein festes Gehalt und keinen Prozentsatz. Ich glaube, Tigers letzter Caddy hat vielleicht eine $500,000 oder sogar mehr bekommen. Und dann werden natürlich alle Kosten übernommen, aber ich glaube nicht, dass er einen Prozentsatz bekommt, was nicht so schlecht ist, wenn dein Chef nur 6 Turniere im Jahr spielt. Und weil du auf der Lift-Tour Teams hast, haben dort im Grunde genommen die Teams all deine Kosten übernommen. Im ersten Jahr haben die Saudis alle Kosten übernommen und ab dem zweiten Jahr das Team. Und die Teams hatten unterschiedliche Vereinbarungen. Einige Teams zahlen den Caddies $5,000 pro Woche, dafür mussten die Caddies alle Kosten selbst tragen. Auf der European Tour habe ich im Durchschnitt vielleicht $800 pro Woche für meine Kosten ausgegeben. Die Liv ist etwas teurer, aber da bleiben locker $3,000. Das ist ein super Deal. Trotzdem beschweren sich einige Caddies, weil die Top-Caddies früher Business Class geflogen sind und ja, man dann eben nicht mehr Business Class fliegen kann, wenn man nach Australien oder sonst wohin muss.
Also während deiner, was sind es dann, 18, 19 Veranstaltungen, die du live gemacht hast?
Ja, 19 Veranstaltungen.
19 Veranstaltungen. Wie viel Geld hast du verdient? Hast du so etwas wie einen Durchschnittswert?
Wir hatten ein gutes Ergebnis, bei dem mein Spieler Dritter wurde. Also hat er über $1,200,000 gewonnen und ich bekomme meine 7%. Die meisten Deutschen sind gut in Mathe, also können sie ausrechnen, wie viel das ist. Und dann lag der letzte Platz zu diesem Zeitpunkt bei $122,000. Und wir sind im Grunde genommen die ganze zweite Saison auf dem letzten Platz gelandet, weil mein Spieler den Ball nicht vom Tee bekommen hat, nicht mal mit einem 7er Eisen in der Hand. Aber trotzdem, auch wenn man letzter wird, bekommt man seine 7%, also immer so $8,000-$9,000, und du hast keine Kosten. Also, ich war ziemlich enttäuscht, dass wir nur 14 Turniere gespielt haben.
Du hättest am liebsten jede Woche gearbeitet.
Ich hätte lieber 40 oder idealerweise 52 gespielt.
Ja, mach mal 40 oder 50 Wochen. Redet man denn schon drüber? Hast du was gehört oder hast du eine Idee, wie es mit Liv weitergeht? Hast du irgendwelche Quellen?
Es gibt einfach viele Gerüchte, weil man natürlich manchmal Kollegen Fragen stellt. Aber das war schon so, als ich dort gearbeitet habe. Es gibt immer Gerüchte und Liv kommuniziert nicht sehr klar und sie ändern auch ständig die Regeln. Sogar gegenüber ihren eigenen Spielern, aber so wie es jetzt aussieht, bekommen sie keine wichtigen Auszeichnungen, keine Weltranglistenpunkte. Ich würde sagen, dass wir uns derzeit in einer Sackgasse befinden, denn ich schätze, dass etwa 40% der Spieler über 40 Jahre alt sind. Das bedeutet, sie werden keine jungen Top-Spieler dazu bringen, für Liv zu spielen. Also muss sich etwas ändern. Wäre das nachhaltig? Andernfalls würde ich denken, dass es in 5 Jahren vorbei ist. Ich denke, sie müssten vielleicht die European Tour übernehmen und dann ein System mit Auf- und Abstieg einführen. Dann könnten sie Weltranglistenpunkte sammeln und so weiter. Denn im Grunde genommen liegt die gesamte Macht im Golfsport in Augusta. Das sind die Leute, die die Regeln festlegen. Und als Liv aufkam, sagten sie, dass sie sie im Grunde genommen aus dem Verkehr ziehen würden, um die PGA-Tour zu retten. Denn wenn Liv Weltranglistenpunkte gehabt hätte, alle Top-Spieler wären bei Liv gewesen. Sogar Rory, ohne Zweifel.
Es wird auf jeden Fall interessant bleiben, weil, wie du schon gesagt hast, Liv nicht sehr klar und nicht gut kommuniziert, weil sie vielleicht selbst nicht wissen, was sie wollen. Und ja, das Gleiche gilt für die anderen Touren, die PGA-Tour, die DP World Tour. Ich meine, wie viele große, wichtige Neuigkeiten gab es in den letzten 2-3 Jahren, von denen niemand einen Tag vorher was wusste? Das letzte große Ding war diese Fusion, was auch immer das bedeutet, anscheinend nichts zwischen Liv und PGA. Ja, und niemand hatte einen Tag vorher eine Ahnung davon.
Nein, denn im Grunde genommen will die PGA-Tour die Kontrolle behalten. Sie will das Geld der PIF nehmen und die Kontrolle behalten. Aber so funktioniert das natürlich nicht. Die PGA-Tour hat sich natürlich beschwert und rumgeheult, aber im Grunde hat die PGA-Tour 30 Jahre lang genau das getan, was die Liv ihnen angetan hat. Die PGA schnappt allen ständig die besten Spieler weg.
Die PGA-Tour macht das mit der DP World Tour.
Ja, und die DP World Tour macht das mit der Sunshine Tour und die Challenge Tour macht das mit der Pro Golf Tour, so läuft das nun mal.
Und nun, macht euch bereit für die neue Rubrik mit dem Titel
Wochenquickie.
Dass du mal wieder in diese Richtung denkst, ist ja klar. Es sind Kurztipps.
Muss doch nicht immer gleich an das eine denken. Das war gar nicht so gemeint. Wir können auch Quickie der Woche machen. Wir wollen ja die Leute zur Clubmeisterschaft ready machen. Race zur Clubmeisterschaft, Road zur Clubmeisterschaft. Das ist die Straße zum größten Vereins-Championship.
Genau, die Straße zur Vereinsmeisterschaft.
Das lassen wir mal so stehen, würde ich sagen.
Jetzt ist es wirklich nicht mehr weit bis zum Turnier der Turniere, dem großen Saisonhöhepunkt aller Golfer in der Dachregion, in Deutschland vor allem, der Clubmeisterschaft. Nur noch ein paar Wochen in den meisten Golfclubs und dann geht's um die Wurst. Wir haben das ganze Jahr damit verbracht, euch golfspezifisch, fitnesstechnisch, strategisch auf das absolut höchste Niveau zu heben mit unseren Tipps. Aber jetzt kommen die Sachen, die vielleicht noch viel mehr Auswirkungen auf eure Endplatzierung haben und hoffentlich auf den bevorstehenden Sieg bei eurer Clubmeisterschaft als all das andere, nämlich dem Bullshit-Talk.
What kind of bullshit is this?
Ihr kennt's alle von den anderen. Was wird da teilweise für ein Müll und für einen Rotz auf der Runde erzählt? Und Entschuldigungen. Und gleich am ersten Abschlag, wenn der in die Hose geht, wird sich an die Schulter gefasst und sich gesagt, ah ja, ich habe da eine Verletzung und ich kann mich kaum bewegen. Ich probiere es aber trotzdem, weil ich trotzdem so ein geiler Typ bin. Ja, das ist quasi Bullshit-Talk. Also macht euch das selber zunutze. Ja, wir wollen jeden Vorteil nutzen, den wir kriegen können. Labert eure Mitspieler voll bis zum geht nicht mehr. Vielleicht nicht direkt den Rückschwung labern, aber sofort danach. Kommentiert alles und jeden, der nicht bei 3 auf dem Baum ist. Hebt euer eigenes Spiel in die Lüfte, habt Entschuldigungen parat, ohne Ende. Verletzungen, Stress zu Hause, Stress in der Firma, Autopanne auf dem Weg hierher. Ich habe nur noch einen Golfball. Morgen bin ich pleite, wenn ich heute nicht gut spiele. Also jede Entschuldigung, die euch einfällt, um von eurem eigentlich schlechten Spiel abzulenken, ist hier willkommen. Bereitet euch vor, habt ein komplettes Buch parat, das ihr einfach nutzen könnt, um den ganzen Shit, den ihr euren Mitspielern erzählen wird, auch wirklich aufzudrängen. Lasst krachen, es gibt keine Tabus. Einfach labern, labern und noch ein bisschen mehr labern. Und dann haben die anderen vielleicht einfach keinen Bock mehr und lassen euch gewinnen.
Okay, René, lass uns etwas mehr über Geld im Allgemeinen sprechen, insbesondere darüber, wie man als Caddy seinen Lebensunterhalt verdient, was, wie wir beide wissen, etwas schwierig ist. Es gibt nicht viele Caddies auf der Welt, die finanziell sehr gut gestellt sind. Da Liv hier ist, gibt es natürlich mehr. Und da die Preisgelder überall steigen, bedeutet das auch, dass es insgesamt mehr Geld für Caddies gibt. Ich meine, selbst bei der DP World Tour wissen wir beide, dass die Zukunft der DP World Tour im Moment nicht sehr rosig aussieht. Aber dennoch spielen sie derzeit jedes Jahr um immer mehr Geld, egal wer dafür bezahlt. Das spielt im Moment keine Rolle. Es kommt also mehr Geld herein. Aber letztendlich ist es ein schwieriges Leben und es ist offensichtlich, wie man damit umgeht. Ich meine, wir wissen, oder ich frage mich, wie Menschen damit umgehen, die zu Hause finanzielle Verpflichtungen haben, weil sie eine Familie haben, Kinder haben. Und ich finde das sehr schwierig. Aber wie geht man damit um, mit der finanziellen Sicherheit und allem?
Du sagst es, ich werde nie verstehen, wie einige meiner Kollegen aus Großbritannien das mit 2 Kindern schaffen. Sie müssen eine Frau haben, die auch einen guten Job hat oder so, denn sonst ist das unmöglich. In meinem Fall habe ich keine Kinder. Ich habe keine Freundin oder Frau. Ich bin 48 und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich keine Kinder habe, aber ja. Wenn ich in den Niederlanden bin, wohne ich einfach bei meinen Eltern. Aber ich bin kaum dort, also...
Wo verbringst du deine Zeit, zum Beispiel zwischen den Turnieren? Ich weiß, du warst ein paar Mal in Südafrika.
In den letzten Jahren war ich meistens in Thailand, weil ich ein bisschen auf Asien-Tournee war. Wenn ich auf Tour war, flogen sie mich einfach dorthin, wo ich hin wollte. Also bin ich entweder nach Thailand oder Südafrika geflogen und sie haben meinen Flug bezahlt. Das ist sehr hilfreich. Aber ich bin nicht mehr so oft in Südafrika in Kapstadt, weil Kapstadt momentan sehr teuer geworden ist. Deshalb ziehe ich es vor, nach Thailand zu gehen. Aber wenn ich jetzt 2 Wochen frei habe und in Europa arbeite, fahre ich einfach zu meinen Eltern, die im Urlaub sind. Wenn sie nicht im Urlaub wären, wäre ich vielleicht nach Spanien oder so gefahren.
Ich denke, das ist schwer vorstellbar für einen durchschnittlichen Deutschen mit einem normalen Job, die finanzielle Unsicherheit. Ich glaube, viele Leute würden nicht damit zurechtkommen. Andererseits klingt es gleichzeitig auch nach einem echt tollen Leben. Ich meine, die Freiheit, die man zwischen den Turnieren genießt, ist phänomenal.
Es macht ein bisschen süchtig, denn in den letzten 15 Jahren habe ich oft gedacht, vor allem am Anfang, dass ich einen anderen Job machen muss, weil ich kein Geld verdient habe und man das nicht ewig so weitermachen kann. Aber ja, weil man die Freiheit hat und um die ganze Welt reist und Spaß mit seinen Kollegen und auch mit den Spielern und so hat. Und man weiß nie, ob man einen guten Spieler bekommt und Glück hat und dann gut abschneidet, denn es geht nicht nur um das Geld. Es geht auch darum, was man weiß. Es macht auch Spaß, für einen Spieler zu arbeiten, der auf der Rangliste steht. Ich denke, das gilt auch für den Spieler.
Ja, normalerweise schon.
Es geht natürlich nicht nur um das Geld, das ist das Wichtigste, denn dafür arbeitet man und dafür spielt ein Spieler. Denn ein Spieler betreibt ein Geschäft und muss auch Geld verdienen.
Momentan arbeitest du für Wouter, ein Niederländer, der im Grunde genommen wieder aus dem Ruhestand gekommen ist. Er hat früher gespielt und dann lange Zeit nicht mehr. Jetzt ist er wieder dabei. Wie alt ist Wouter?
Er ist schon 38.
38? Genauso alt wie ich, also super jung, 38.
Er steht noch ganz am Anfang seines Lebens.
Er hat eine große Zukunft vor sich. Also, Wouter, das wissen wir beide, ist ein großartiger Spieler, ein riesiges Talent, der den Ball meilenweit schlägt, also eine Chance. Wie siehst du Wouters Spiel derzeit und wie gehst du vor, wenn du dich entscheidest, mit einem Spieler aufzuhören oder wenn der Spieler entscheidet, dass es nicht funktioniert oder er es sich nicht mehr leisten kann? Wie findest du dann einen neuen oder vielversprechenden Spieler? Also zunächst einmal, wie läuft es bei Wouter und was siehst du in ihm?
Wouter ist seit 12 Jahren als Trainer tätig und vor 1,5 Jahren hat er angefangen, professionell Golf zu spielen. Aber Wouter ist ziemlich gut darin, Sponsoren zu finden. Er hat etwa 25 Sponsoren und die alle zahlen gutes Geld. Deshalb kann er sich das finanziell leisten. Sein langes Spiel ist wirklich gut. Er ist sehr talentiert. Er ist der beste Spieler aus dem Wald heraus. Er findet immer das Loch und schafft es. Gestern haben wir vom Abschlag nicht besonders gut gespielt, aber einige seiner Schläge waren unglaublich. Ich kenne niemanden, der das im Grunde genommen könnte. Vielleicht Tiger. Aber das war's auch schon. Aber sein Langspiel ist im Moment insgesamt ziemlich gut. Er hat große Probleme auf den Grüns. Das Chippen war nicht gut, das Pitchen und Wedgen auch nicht. Aber das liegt daran, dass er das überhaupt nicht trainiert hat. Also haben wir jetzt angefangen, das zu trainieren. Und tatsächlich haben sich sein Pitching, Chipping und Wedging innerhalb weniger Tage schon erheblich verbessert. Ich erinnere mich, dass du vor Jahren in Valderrama das gleiche Problem hattest. Du hattest ein bisschen damit zu kämpfen. Aber mit den richtigen Informationen oder dem richtigen Training kann man sich tatsächlich stark verbessern.
Das kann schnell gehen, ja, sehr schnell. Wenn du feststellst, dass dir Wissen fehlt, musst du vielleicht mal was Neues ausprobieren und dann plötzlich, ich mag den Ausdruck eigentlich nicht, findet man was. Natürlich sind alle hier, auch Wouter, bereits gute Spieler. Wenn es dann hier und da ein paar kleine Änderungen und Verbesserungen gibt, dann plötzlich, dann hat man das Gefühl, oh ja, so kann ich das machen, so bekomme ich es hin. Jetzt kann ich meine Hände machen lassen und der Ball tut genau das, was ich will. Ja, und plötzlich hast du eine Top-Woche.
Ja, genau. Und dann muss man dafür sorgen, dass man das Niveau hält oder sich sogar noch verbessert. So wie ich das mit Wouters Spiel sehe, glaube ich wirklich, dass er es in die European Tour schaffen kann. Aber wie du weißt, ist es am schwierigsten, überhaupt dorthin zu gelangen. Und ich denke, wenn man erst einmal dort ist, sollte man, wenn man ein vernünftiger, beständiger Spieler ist, seine Karte behalten oder sogar noch besser werden. Aber dorthin zu gelangen, ist ziemlich schwierig. Er muss einfach besser putten und besser chippen, aber er hat nicht mehr viele Turniere vor sich. Das ist ein bisschen das Problem.
Wenn also die Arbeit mit einem Spieler aus verschiedenen Gründen beendet ist, wie gehst du dann vor? Verbreitest du die Nachricht, dass du auf der Suche bist? Du hast natürlich ein ziemlich großes Netzwerk oder verschiedene andere Programme. Aber wie gehst du vor, wenn du weißt, dass es nach dieser Woche vorbei ist?
Im Allgemeinen schreibt man einfach einem anderen Spieler eine SMS, weil man die meisten Spieler kennt und wahrscheinlich weiß, dass jemand auf der Suche ist. Oder vor allem in der European Tour gibt es einfach ein Caddy-Karussell. Alle 2 oder 3 Wochen feuern sich etwa 5, 6 Leute gegenseitig und suchen dann wieder nach neuen Caddies. Man kann also einsteigen und so läuft das. Und im Allgemeinen feuern sich die Leute gegenseitig, man schreibt einfach eine SMS. Und es ist toll. Und manchmal hat man einfach 2 Wochen frei und muss nur 12 Tage lang arbeiten.
Boah, der Spieler lässt sich mit seiner Nachricht also 12 Tage Zeit und du hast dann noch 2 Tage, um einen neuen Job zu finden.
Ja. Und man hat bereits seine Kosten und alles bezahlt und es ist im Grunde genommen Pech. Aber Caddies machen das manchmal auch mit Spielern, aber das würde ich nicht tun. Man muss ein bisschen loyal sein und den Spieler zumindest im Voraus wissen lassen, dass man vielleicht einen anderen Job bekommt, dass er keinen Caddy hat.
René, letzte Frage. Dann lasse ich dich in Ruhe. Nehmen wir an, jemand hört zu, kommt aus Deutschland, ist jung, interessiert sich für das Leben als Caddy, interessiert sich für einen Job als Caddy und möchte als Caddy eine wirklich gute Karriere im Golfsport machen. Was würdest du sagen? Was muss er erwarten? Wie sollte er anfangen? Ist es überhaupt möglich, einen sehr guten Job zu bekommen, wenn man nicht in den richtigen Kreisen verkehrt? Also, wenn man nicht in den Kreisen der Managementfirmen ist, in denen man vielleicht sein müsste? Oder wie würde man das angehen? Und welche Hauptfähigkeiten sollte man mitbringen?
Ja, das ist sehr schwer. Du wirst keine guten Angebote bekommen, wenn du nicht in den richtigen Kreisen bist, in den richtigen Managementkreisen. Dann muss man einfach Glück haben und mit einem Spieler anfangen, der auf einem bestimmten Niveau ist und plötzlich Fortschritte macht. Sonst ist es fast unmöglich. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass einige Caddies Manager bezahlen oder ihnen einen Prozentsatz anbieten, um einen bestimmten Job zu bekommen. Das ist natürlich nicht so ungewöhnlich, denn wenn mir jemand einen Top-Job anbietet, bin ich gerne bereit, ihm etwas dafür zu bezahlen, weil er es nicht umsonst machen muss. Aber wenn du aus Deutschland kommst und mit dem Caddying anfangen willst, würde ich sagen, komm einfach zum Channel Store und versuche, jemanden zu finden. Aber ich würde nicht ohne Caddy-Erfahrung hingehen. Such dir also zuerst einen guten Amateur. Du musst dich ganz nach unten beugen können, um Gras aufzuheben, es hochzuwerfen und zu sehen, wie der Wind weht.
Vielen Dank, René. Das war ein sehr interessantes und lustiges Gespräch. Es ist immer eine Freude, dich bei uns zu haben. Ich hoffe, Wouter hat ein gutes Wochenende. Und dann hoffe ich, dich eine sehr lukrative Tasche die nächsten Jahre tragen zu sehen. Vielleicht zurück bei der LIV-Tour, vielleicht bei irgendeiner anderen Elite-Level-Tour. Ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dich bald wiederzusehen.
Das wäre das Beste. Und Bernd, wenn du jemals ein Comeback machen willst, kann ich für dich arbeiten.
Ich habe über die Major-Qualifikation nachgedacht. Und wenn ich mich aus irgendeinem Grund ohne Training qualifizieren sollte, rufe ich dich vielleicht an.
Und du hast gute Chancen, das auch ohne Training zu schaffen. Also, ruf mich an, das wäre nett. Und wenn nicht, wartet in 12 Jahren die Seniorentour auf dich.
Ich weiß, ich habe schon die richtige Frisur dafür. René, vielen Dank.
Danke, Bernd.
So, das war eine weitere Summer-Special-Folge mit René. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bald sind wir wieder wöchentlich für euch da mit tagesaktuellen Themen. Bis dahin, tschüss.
Schreibt uns, liked uns. tea-time.golf. Tea Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.